Nach diesem Lied hoffe ich, dass auch ihr alle wachsam und bereit seid, jetzt auf das Wort zu hören. Wer hier will denn so leben, wie es Gott gefällt? Gibt es ein paar? Ja, ich denke so ein paar, gell? Dann ist dieser Text heute hier wirklich wichtig für dich, weil hier wird uns nicht nur beschrieben, was ein gottgefälliges Leben ist, sondern auch, wie schwache Sünder wie wir so leben können. Also nicht nur, wie wir leben sollen, sondern auch, wie wir so leben können. Und das hat was mit Advent zu tun. Jetzt heute im vierten Advent ist es dann sehr passend. Es hat was mit Advent, mit der Ankunft Jesu zu tun. Ich lese uns unseren heutigen Text im Titus. In der Predigtreihe sind wir jetzt mittlerweile am Ende von Kapitel 2 angekommen, sind heute in den Versen von Kapitel 2, Vers 9 bis 15. Titus 2, 9 bis 15. Ich lese uns Gottes Wort vor. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nichts zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Ich möchte noch beten, bevor wir auf die Auslegung des Wortes hören. Und dir, Vater, danken, dass die Gnade erschienen ist, deine Gnade. Ja, und wir da jetzt an Weihnachten noch dran denken dürfen. Halt uns bitte heute diese Gnade groß vor Augen. Veränder jeden Einzelnen, Herr, durch diese Gnade, mit der du uns unterweist und lehrst. Tu es bitte bei deinen Kindern, dass jeder dich noch mehr liebt und verherrlicht, aber auch bei jedem, der nicht zu deinen Kindern gehört, dass er umkehrt von seinen Sünden, Herr. Da wirke du jetzt bitte. Danke dafür. Amen. In einem Satz zusammengefasst könnte man diesen Predigttext überschreiben mit Christus als Motivation für ein gottgefälliges Leben. Christus als Motivation für ein gottgefälliges oder auch gottesfürchtiges Leben. Und es sind ja hauptsächlich vier Dinge, um die es geht, es sind vier Punkte in diesem Text. Zuerst in Vers 9 und 10 geht es darum, was ist ein gottesfürchtiges? Was ist ein gottgefälliges Leben? Und wir haben hier ein Beispiel von Arbeitnehmern. Der zweite Punkt ist, warum sollen wir gottesfürchtig leben? Das sagt uns Vers 11 und 12. Weil die Gnade Gottes kam, ist die Antwort. Das dritte ist dann, Vers 13, wie kann man gottesfürchtig leben? Die Antwort ist, auf Christus schauen. Und noch der vierte Punkt, Vers 14 und 15, wozu sollen wir gottesfürchtig leben? Die Antwort ist, um Gott zu verherrlichen als sein Volk. Also zuerst, was ist ein gottesfürchtiges Leben? Dann, warum soll man gottesfürchtig leben? Das dritte, wie kann man gottesfürchtig leben? Und das vierte, wozu gottesfürchtig leben? Diese vier Fragen will uns der Text hier beantworten. Lass uns gleich in das Erste reinschauen. was ist denn ein gottesfürchtiges Leben? Das ist Vers 9 und Vers 10, da geht es um die Sklaven. Die soll der Titus ermahnen, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Das schließt ja direkt an die ersten 8 Verse an. Das haben wir bei der letzten Predigt gesehen, dass es in den ersten 8 Versen darum geht, dass Männer und Frauen vorbildhaft leben sollen, wenn sie Christen sind, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also sie nennen sich mit dem Namen Jesu, dann sollen sie auch entsprechend leben, sodass der Herr Jesus dadurch nicht verlästert wird. Ja, Gottes Name wird durch so viele Dinge verlästert, durch so viele Leute, die sagen, ja, ich gehöre dazu, ich bin Christ. Ja, so offiziell, was sich alles christlich nennt, das ist ja das Christentum, die größte Weltreligion überhaupt. Ja, 2 Milliarden Menschen seien wohl Christen. Ja, das ist völliger Quatsch. Die nennen sich irgendwie mit Christus, die meisten davon. Aber da ist kein Christus drin. Und dadurch wird der Name Gottes verlästert. Oder auch durch jetzt nicht nur auch oftmals fehlgeleitete Leute, die manchmal das dann selber gar nicht durchschauen, sondern auch durch Leute, die ganz bewusst falsche Dinge lehren. Das haben wir uns im ersten Kapitel angeschaut, in Vers 10 bis Vers 16. Ja, falsche Anhänger. Dadurch wird der Name Gottes verlästert. In der Gemeinde Jesu soll das nicht so sein. Da soll Gott verherrlicht werden durch das, wie die Christen sind und nicht verlästert werden. Egal, ob man jetzt alt ist, ob man jung ist, ob man Mann ist, ob man Frau ist. Ja, diese 4 Kategorien haben wir ja da beim letzten Mal gesehen. Und jetzt kommt noch eine dritte Gruppe, das sind die Sklaven. Die hat bei mir einfach beim letzten Mal in der Predigt nicht mehr reingepasst, da wäre es zu viel gewesen. Da geht es jetzt nicht mehr um das Geschlecht oder um das Alter, sondern es geht um eine Gesellschaftsschicht. Wie kann man in verschiedenen Gesellschaftsschichten Gott verherrlichen, beziehungsweise eben nicht verlästern, was auch schon mal gut ist. Wo man natürlich nicht stehen bleiben soll, sondern soll ja dann darum gehen, dass man ihn verherrlicht, aber auch schon mal, dass er nicht verlästert wird. Sklaven, sie gehörten ja ihrem Herrn, beziehungsweise von manchen, es gibt es ja teilweise heute noch, Leute, die einfach ihrem Herrn gehören, der mit ihnen machen und lassen kann, was er will. Ja, er hat sie entweder auf dem Sklavenmarkt gekauft oder sind schon Sklaven, die bei ihm geboren sind, kann mit ihnen tun und lassen, was er will. Wie es den einzelnen Sklaven erging, hängt sehr stark von dem Herrn ab. Wir lesen ja in der Bibel viel von Sklaven, weil es zu der Zeit viele gab. Ja, in manchen Städten waren 50% der Bewohner waren Sklaven. Aber es ging ihnen tendenziell okay, ja, diesen Sklaven. Es sind nicht alle so gewesen wie Sklaven im 18. Jahrhundert, wie wir so kennen, die irgendwo meistens aus Afrika verschleppt wurden. Vielen ging es nicht so schlecht damals. Aber trotzdem, es waren Sklaven, die hatten keine Rechte, hatten keine Freiheit. Und solche Sklaven waren jetzt Christen geworden. Ja, sie haben von der Freiheit in Christus gehört, sind erlöst worden, frei von der Sünde geworden. Und jetzt war natürlich die Frage, wie sollen sie jetzt leben? Können sie jetzt einfach zu ihrem Herrn gehen und sagen, ich bin jetzt Sklave Christi, du hast mir nichts mehr zu sagen? Und der Text macht uns hier klar, nein, die irdischen Autoritäten, die bleiben. Ob man jetzt Christ wurde oder nicht, die irdischen Autoritäten, die bleiben. Das spricht hier Gottes Wort an. Aber was hat es jetzt mit uns zu tun, die wir ja, denke ich mal, alle keine Sklaven sind? Ja, ich hoffe, ihr fühlt euch heute heimlich so als Sklaven. Was hat es mit uns zu tun? Wir können hier als Arbeitnehmer, als wenn man unter einem Arbeitgeber arbeitet, kann man hier Prinzipien ableiten. Weil die Sklaven damals, das war eigentlich meistens eben die arbeitende Bevölkerung. Also können für uns Prinzipien ableiten, wenn es dann heißt, sie sollen ihren eigenen Herren sich in allem unterordnen. Zu überlegen, was heißt das für uns? Und da will ich bei der ganzen Sache gleich mal am Anfang eine Bibelstelle voranstellen, ist Apostelgeschichte 5, Vers 29, weil es jetzt viel darum geht, sich unterzuordnen, nicht zu widersprechen, all diese Dinge. Genauso dann auch, wenn wir dann weiterlesen im dritten Kapitel, der wiederholt er nochmal eigentlich das gleiche Thema in ähnlichen Worten. Dann will ich einen Vers voranstellen, Apostelgeschichte 5, 29, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist bei all diesen Dingen, ist es ein Grundsatz. Gott mehr gehorchen als Menschen. Das heißt, da wo es ganz explizit gegen Gottes Gebote auch geht, müssen wir sagen, nein, da können wir nicht mitmachen. Und trotzdem, bei allen anderen Dingen, es gilt das, was hier steht, sich in allem dem Arbeitgeber unterordnen. Das ist Gottes Wille. Das will er von seinen Kindern. Ein Sklave war da natürlich dran gewöhnt. Vielleicht fiel es ihm dann in manchen Dingen auch einfacher. Er musste einfach nur stur den Willen seines Herrn tun. Vielleicht, wenn man heute auch in einer höheren Position ist, kann es manchmal kniffliger sein. Ja, wenn sich vielleicht auch zwei Chefs widersprechen. Ja, was soll ich jetzt tun? Wem soll ich gehorchen, wem nicht? Natürlich muss man es immer auf seine Situation anwenden, was das bedeutet. Aber trotzdem, das Prinzip ist klar, was Gott hier will, was ein Gott gefälliges Leben ist, sich unterzuordnen, kein Rebell zu sein. Ja, Christen sollen bekannt dafür sein, dass sie von Freiheit reden, aber nicht von Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will und niemand hat mir was zu sagen, sondern von Freiheit, ich bin in Christus frei von der Sünde, ich bin erlöst, bin sein Kind. Ja, da sollen Christen bekannt sein, nicht als Rebellen, indem sie immer nur von der Freiheit reden, wie wir sie eben manchmal gern hätten. Also das Prinzip ist klar, in allem sich unterzuordnen. Dann das Zweite, was sie anspricht, ist, sich wohlgefällig zu machen. Also auch Sklaven, die sollen nicht einfach nur stur arbeiten, sondern so, wie es ihrem Herrn gefällt. Warum? Weil man es für Gott tut. Will ich euch auch eine andere Bibelstelle zeigen. Epheser 6, dürft ihr mit mir aufschlagen. Epheser 6, Vers 5 bis 7 werden auch die Sklaven angesprochen. Und da heißt es, in Epheser 6, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen, na, er spricht ja an, den irdischen Herren, sie sind eben nur die irdischen, gehorcht ihnen mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Ja, sie sollen ihnen gehorchen als dem Christus oder wie Christus. Wie sie ihm gehorchen, auch den irdischen Herren. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Tut es, was Gottes Wille ist. Und aktuell ist es der Wille, dass ihr hier Sklaven seid. Das sagt er ihnen hier. Vers 7, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Man tut es für den Herrn, weil er hat einen an diesen Platz gestellt. Man tut es für ihn. Es ist sein Wille. Und deswegen lasst auch uns ihn ehren an den Platz, an den er uns gestellt hat und mit der Arbeit, die er uns gegeben hat. Weil auch Arbeit ist von ihm eingesetzt. Das ist eine Institution Gottes. Und Gott hat dich an diesen Platz gesetzt, wo du bist, um ihn dort zu repräsentieren. Und da heißt es, mach dich wohlgefällig, ja, sodass du ein Wohlgeruch auch für Gott bist. Denn das Nächste ist, nicht zu widersprechen. Sie sollten nicht widersprechen. Ja? Auch nicht gemurmelt, dass keiner mitbekommt, oder im Tratsch, wenn dann der Chef eben weg ist. Auch nicht da. Nicht widersprechen. Natürlich kann man, wenn es einen Vorteil für die Firma bietet, man denkt, es wäre besser, wenn man was anders machen würde, kann man es ja ansprechen. Aber nicht widersprechen, nicht aufmüpfig sein. Autoritäten soll man als Christ nicht widersprechen. Und das Letzte, nichts zu unterschlagen. Ja, wie viel wird am Arbeitsplatz gestohlen? Ob das jetzt Werkzeug ist, ob das Arbeitszeit ist oder wie viele Dinge werden auf Betriebskosten erledigt und so weiter. Das sind Dinge, die sollen bei einem Christ nicht vorkommen. Er soll da ein Vorbild sein, nicht zu unterschlagen. Also diese Dinge sollen nicht sein, sondern wie soll es sein? Vers 10, sondern allen gute Treue zu erweisen. So soll es sein, gute Treue erweisen. Wir haben da zwei schöne Beispiele in der Bibel. Das ist Josef oder auch Daniel. Da sehen wir, wie man selbst in hohen Positionen, wenn man teilweise selbst die Autorität ist, wie kann man da zur Ehre Gottes leben? Und finden auch da noch viele weitere Aspekte, aber auch den Aspekt, den es hier heißt, sie sollen allen gute Treue erweisen. Ja, nicht nur den Chefs, bei denen es mir passt und die vielleicht sogar noch ein bisschen christlich sind, ja, oder die noch die Dinge einigermaßen gut und menschlich machen. Nicht nur denen, allen. Die Sklaven sollten auch den bösen Herren gehorchen und sich wohlgefällig machen. Auch ihnen. Nichts daheim zahlen. Allen. Ja, bei Daniel war es zum Beispiel, er hat götzendienerischen Königen gedient. Aber hat in allen Dingen, hat er auf Gott hingewiesen. Aber hat seine Arbeit treu und gut gemacht und Gott hat ihm geholfen. Und da, wo es aber direkt gegen Gott ging, da hat er auch mal widersprochen. Hat die Konsequenzen dafür getragen, aber hat in all diesen Dingen, hat er dann diesen auch teilweise bösen Königen, hat er Gott gezeigt. Durch das, wie er treu an seinem Arbeitsplatz gelebt hat. Jetzt, warum? Warum soll man so leben? Soll man so ein wohlgefälliges, Gott wohlgefälliges Leben führen? Heißt dann in Vers 10, damit, ja, zeigt uns, wofür das Ganze? Damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Ja, damit durch unser Leben Gott geziert wird. Ja, dass er geschmückt wird. Ja, wie dieser Baum hier. Ohne den ganzen Schmuck, er wäre auch schön, aber wir würden uns ihn nicht hinstellen. Er ist geschmückt worden, geziert. Und so sollen das auch, so sollen wir quasi das, was wir glauben und bezeugen, sollen wir zieren, schmücken durch unser Leben. Das wird hier zum dritten Mal geschrieben. Ja, guck mal in Vers 5. Da hieß es schon, bei den Männern, damit sie, das ist bei den Frauen, sorry, bei den Frauen heißt es, Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also die Frauen sollen sie leben, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Dann in Vers 8 heißt es bei den Männern, damit, sie sollen so und so leben, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Ja, also damit auch dadurch Gott geziert wird. Und jetzt bei den Sklaven heißt es auch, damit die Lehre unseres Rettergottes geziert wird. Bei allen drei Gruppen, die er hier aufzählt. Das ist das Ziel, dass Gott verherrlicht wird. Das heißt, selbst wenn man als Sklave nur ein paar Euro wert ist, ja, mal so gesehen, da kann man Gott zieren. Ja, der Wert, den einem Menschen geben, ist völlig egal. Man kann Gott für diese Welt schmücken. Da ist die Art deines Dienstes erstmal egal, wie du Gott dienst. Also wenn es natürlich ihm entsprechend ist, ist es erstmal egal, wie, ob das gesehen wird. Nee, selbst wenn keiner zusieht, er sieht es und freut sich. und wird dadurch geehrt. Da, wo er dich hinstellt, da verherrliche ihn. Erstmal egal, ob das hoch oder niedrig ist. Dort, an dem Platz, verherrliche ihn. Das ist oftmals bei der Arbeit nicht so einfach, was zu sagen, oder auch während der Arbeitszeit teilweise gar nicht gut. Ja, wir sollen auch nicht abgelenkt sein oder andere ablenken. Da ist nicht einfach, Christus aktiv zu zieren, aber auch unser Lebensstil oder in dem Fall hier auch unser Arbeitsstil, auch er redet und soll das, was wir dann bei möglichen Gelegenheit haben, soll das dann unterstreichen. Das ist nicht, ja, der erzählt immer irgendwas, aber er lebt was ganz anderes. Nee, so soll es nicht sein. Wenn die Leute auch nicht die Bibel lesen, sie werden dich als einen Brief Christi an die Welt, das lesen sie. Und wenn du sagst, du bist Christ und die anderen das wissen, dann bist du automatisch ein Brief. Den Inhalt, den bestimmst du, was für ein Brief du bist. Also ein Beispiel hier für ein gottesfürchtiges Leben. Jetzt Vers 10 und 11 sagt uns, warum sollen wir denn gottesfürchtig leben? Ich lese uns Vers 10 und 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes ist erschienen. Also das Argument, warum sollen wir gottesfürchtig leben? Weil Jesus erschienen ist, weil er ist die Gnade Gottes. Ja, in ihm kam die Gnade zu uns. Das wollen wir uns gleich anschauen, aber ich will noch kurz auf eine bisschen knifflige Stelle eingehen. Das heißt ja hier, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Also bekommt jetzt jeder Mensch das Heil? Oder was bedeutet das? Man kann das in zwei unterschiedliche Richtungen übersetzen. Man kann es einerseits so übersetzen, wie es zum Beispiel in der Lutherbibel steht, dass die Gnade allen Menschen erschienen ist. Ja, da heißt dann zum Beispiel, denn die heilbringende Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Man kann es so übersetzen, aber da müssen wir auch sagen, Römer 2 sagt uns, nicht jeder Mensch hat von der ganzen Offenbarung Gottes gehört. Nicht jeder hat von der Gnade in Christus gehört. Also zumindest, wenn man es so übersetzt, kann es nicht meinen, dass jeder einzelne Mensch vom Herrn Jesus mitbekommt. Oder man übersetzt hier, wie die Elberfelder Bibel, heilbringend allen Menschen. Aber auch dann muss man sagen, was denn heißen würde, also man könnte es dann so verstehen, jeder einzelne Mensch bekommt das Heil. Jeder wird gerettet. Aber auch da müssen wir sagen, viele, viele Stellen widersprechen der Lehre von der Allversöhnung. Auch das ist falsch. Was bedeutet es also? Es bedeutet, er ist allen Klassen von Menschen erschienen. Diese Gnade. Ja, guck mal vom Zusammenhang. Es geht um Männer. Wie sollen sie leben? Es geht um Frauen, wie sollen sie leben? Es geht um Sklaven, wie sollen sie leben? Und dann sagt er, denn die Gnade ist allen Menschen erschienen. Also allen diesen Menschen, auch Frauen, ist die Gnade Gottes erschienen. Ja, das war damals in der griechischen Welt, in der hier die Kreter waren, ja, da war das absolut nicht selbstverständlich. Auch Frauen ist die Gnade Gottes erschienen. Ihr dürft euch freuen. Und auch Sklaven ist sie erschienen. Ja, das Christentum, das ist ja damals manchmal von ein paar belächelt worden, weil es oftmals eine Sklavenreligion war. Also oftmals die niedrigen Leute, die haben sich dazu gehalten. Für die Hohen war das manchmal alles viel zu dumm, da kommt ein Gott und stirbt für uns und nimmt unsere Sünden weg und ich kann gar nichts tun, ja, aber ich will doch was tun, sonst habe ich ja nichts vorzuweisen. Und die sowieso nichts hatten, die freuen sich daran. Auch den Sklaven ist die Gnade Gottes erschienen. Und Vers 10 heißt ja auch, die Sklaven sollen sollen die Lehre Gottes zieren bei ihren Herren. Ja, warum? Den Herren ist die Gnade Gottes auch erschienen. Allen verschiedenen Menschen ist die Gnade Gottes erschienen. Ob das jetzt Mann, Frau, Sklave, Herr, reich, arm, egal. Den verschiedenen Arten von Menschen ist die Gnade Gottes erschienen. Und warum sollen wir jetzt gottesfürchtig leben? Eben weil diese Gnade erschienen ist und wie es dann in Vers 12 heißt, und uns unterweist. Ja, sie ist erschienen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Die Gnade Gottes, die soll dich also dazu bringen, dass du anders lebst. Weil du in Christus Gnade von Gott erfahren hast und jetzt Frieden mit ihm hast, soll dich diese Gnade auch dazu bringen, anders zu leben. Sie soll dich unterweisen, sie soll dich lehren, sie soll dir was beibringen, die Gnade. Ja, Gott hat uns ja das Gesetz gegeben durch Mose. Das Gesetz soll uns zu Christus hinführen, ein Lehrer auf Christus sein, dass wir merken, wir können es nicht. Wir schaffen es einfach nicht, Gottes Maßstab zu halten. Wir brauchen jemanden, der es für uns erfüllt. Dafür hat Gott das Gesetz gegeben. Aber jetzt ist Christus da. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt sind wir Christen. Ja, und wenn man jetzt durch die Bekehrung zu ihm gehört, da wird man weiter unterwiesen. Aber eben nicht mehr durchs Gesetz wird man jetzt unterwiesen, sondern durch die gleiche Gnade, die mich auch zu ihm gebracht hat. Ja, weil diese Gnade, die auch das Gesetz gebracht hat, um mich zu ihm zu führen. Aber auch das war aus Gnade. Und diese Gnade, die soll mich jetzt weiter lehren. Ja, das heißt, klar soll sich ein Christ an bestimmte Gebote halten, die uns Gott in der Bibel gibt. Das ist keine Frage. Aber die Gnade Gottes macht es erst möglich, das so zu tun. Und diese Gnade, die drängt mich dann da dazu, wenn ich Jesu Gnade anschaue. Und dann heißt es nicht mehr, du musst jetzt. Ja, als Christ, da musst du eben so und so leben, fertig. Nee, sondern als Christ heißt es, schau dir meine Gnade an. Schau dir Christus an. Und dann willst du so leben. Ja, die Gnade Gottes ist erschienen und unterweist uns. Die Gnade macht das alles. Schau dir diese Gnade Gottes an. Dann wirst du verändert werden. Das heißt, wenn du mit dir und unter deinen Sünden leidest, dann bist du nicht mehr auf dich angewiesen, dass du selber irgendwie da davon loskommst, sondern er wirkt mit dieser Gnade an dir und unterweist dich und hilft dir da dabei. Es ist nicht ein Trost. Er hat uns nicht einfach nur zu sich geführt, sondern führt uns auch weiter. Nicht mit der Peitsche, sondern mit der Gnade. Aber wir sehen hier auch eine andere Sache deutlich. Und das ist, dass auf eine Bekehrung Veränderung folgen muss. Weil so sicher, wie Gott dich durch seine Gnade bekehrt hat, so wird er dich auch unterweisen und dich dadurch verändern. Ja, die Bibel kennt keinen Antinomismus, also eine Bekehrung und danach leben, wie es einem gefällt, ohne Gesetz, ja, ohne Gesetz. Nein, sondern das hat immer Auswirkungen. Wenn keine Auswirkungen da sind, keine Werke, wie es dann hier heißt, in Vers 14, ja, dass Gott will, dass wir eifrig sind in guten Werken, wenn das nicht da ist, dann war das keine Bekehrung. Ja, das hieß es in Kapitel 1, Vers 16 über die Irrlehrer. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Sie reden von ihm, aber ihre Werke zeigen euch, dass es Lügen sind. Ja, sie sind abscheulich, ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Das kennt die Bibel von einem wahren Christen nicht. Da wird Veränderung da sein. Nicht immer gleich, auch Rückschritte, Aber dann wird uns der Herr weiter unterweisen. Ja, aber immer durch Gnade. Jetzt, wie sieht ein gottesfürchtiges Leben konkret aus? Das heißt es dann hier, zwei Dinge, die wir verleugnen sollen und drei Dinge, wie wir leben sollen. Also die Gnade Gottes ist erschienen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Diese beiden Dinge verleugnen. Gottlosigkeit heißt letztlich, wir sehen uns selber als Gott. Wir sehen uns als Maßstab. Wir nehmen seinen Platz ein und lassen ihn nicht Gott sein. Und das sollen wir verleugnen. Ja, auch wenn wir das manchmal wollen, das in uns steckt. Christi Gnade anschauen und sagen, nein, er ist mein Herr, er ist mein Gott und ich will das nicht tun, ich will nicht diese Gedanken haben, ich will das verleugnen. Und das Zweite, die weltlichen Begierden. Ja, meinen natürlich nicht, sagen wir, unsere Begierden, die ganz normal sind, nach Essen und Trinken. Das meint es nicht, sondern unsere sündhaften Begierden. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Zusammenhang. Ja, das steht jetzt hier so nicht drin, aber aus dem Zusammenhang ein Beispiel. Gerade von dem letzten Predigttext. Solche weltlichen Begierden könnten zum Beispiel sein, wenn alte Männer sagen, die wir uns ja angeschaut haben, ich will nicht gesund in der Liebe sein, sondern ich will verbittert nörgeln. Das sind Dinge, die stecken in uns drin und das sind dann die weltlichen Begierden, die man verleugnen soll, aber denen man dann freien Lauf lässt. Ich will nicht gesund in der Liebe sein, wie es in Vers 2 hieß, sondern ich will verbittert nörgeln. Oder dann aus den nächsten Versen von den alten Frauen. Ich will nicht verleumderisch sein, sondern ich will böse tratschen. Das wären auch solche weltlichen Begierden, die in uns stecken. Nächstes Beispiel, die jungen Frauen könnten sagen, ich will den mir von Gott zugewiesenen Platz der Unterordnung nicht einnehmen, der in Vers 5 angesprochen wurde. Oder die jungen Männer, ich will nicht besonnen sein, sondern einfach tun, wonach mir ist. Oder dann die Sklaven, beziehungsweise die Arbeitnehmer können sagen, ich will mir ebenfalls nichts sagen lassen, will mein eigener Herr sein. Das wäre Gottlosigkeit und weltliche Begierden, so aus dem Zusammenhang hier abgeleitet. Das sind Dinge, die stecken in uns drin. Ja, trotz der Wiedergeburt sind diese Dinge einfach noch da. Aber wir sollen sie verleugnen. Wie? Indem wir auf die Gnade schauen. Und gleich wird uns noch gesagt, wie noch? Aber zuerst noch, wie sollen wir leben? Werden drei Dinge angesprochen in diesem jetzigen Zeitlauf, das heißt in dieser jetzigen bösen Welt, wo eben nicht alles gut ist. Wir sollen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Besonnen ist wirklich so ein Schlagwort im Titusbrief, ja, heißt überlegt, sollen überlegt handeln, sollen überlegen, wie kann ich jetzt in meiner Situation Gott ehren? Wie kann ich das machen? Überleg dir das in jeder Situation. Besonnen sein. Gerecht, eben nicht nach meinen Maßstäben, sondern nach Gottes Maßstäben leben. Dann wird es gerecht sein. Und gottesfürchtig im Wissen, Gott sieht alle Dinge. Aber ich will auch diesem Gott gefallen, aus Liebe. Nicht nur aus Angst, aus Furcht, sondern auch aus Liebe will ich ihm gefallen. Ja, das heißt, der Kontrast zu vorher, als ich noch nicht unter der Gnade Gottes gelebt habe, als sie mir noch nicht erschienen war, dieser Kontrast, der muss sichtbar sein. Wie kann ich das machen? Wir haben gesehen, okay, die Gnade. Es sagt uns aber das Warum. Warum soll ich es tun? Ja, wegen der Gnade Gottes. Das ist natürlich auch ein Wie. Wie kann ich es? Ich soll mir die Gnade anschauen. Aber jetzt wird uns noch ein konkretes, anderes Wie gesagt. Nämlich Vers 13, auf Christus schauen. Wir sollen also so leben und jetzt das beschreibt uns dieses Wie. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also nach dem Beispiel für ein gottesfürchtigen Leben und dem Warum stellt uns jetzt Paulus die Wiederkunft Jesu vor Augen und zeigt uns darin das Wie. Wie können wir gottesfürchtig leben? Indem wir Jesus aus dem Himmel erwarten. So können wir gottesfürchtig leben. Das ist letztlich Advent. Advent heißt ja Ankunft. Man wartet auf die Ankunft Jesu. Natürlich einerseits denken wir an seine erste Ankunft vor ein bisschen mehr wie 2000 Jahren. Aber wir denken auch vor allem an seine zweite Ankunft, wenn er wiederkommt als der Herr der Herren. Das ist Advent, diese Erwartung der Ankunft Jesu. Und er sagt dir genau, ihr braucht diese adventliche Einstellung. Dann könnt ihr gottesfürchtig leben, so wie es Gott gefällt. Du kannst in dieser Welt nicht so leben, wie du es in der Bibel liest, wenn du entweder auf die Welt um dich herum schaust oder wenn du auf dich selber schaust. Dann kannst du nicht so leben. Das funktioniert nicht. Wir können das aus uns heraus nicht. Ja, weil du wirst nie in der Welt oder bei dir irgendwie Gutes sehen oder Hoffnung bekommen. Du musst auf was schauen, was außerhalb von dir liegt. Und es ist Christus. Ja, manchmal sind wir so entmutigt, dann so ein Leben zu führen, weil man merkt, von mir aus, ich schaffe das nicht. Und in dieser Welt, das sehe ich auch nicht als ein Vorbild. Aber dann sagt er, dann stell dir Jesu Wiederkunft vor Augen. In solchen Situationen, überleg dir das. Mein Herr sitzt auf dem Thron, regiert diese Welt und er wird wiederkommen. In Macht und in Herrlichkeit, in flammendem Feuer, mit dem ganzen himmlischen Heer. Und da wird er deine Belohnung für ein gottesfürchtiges Leben mitbringen, indem jeder sehen wird, der hat zu mir gehört. Das wird unser Herr Jesus zeigen, jedem Einzelnen. Ja, wenn man dann im Gericht steht, geht es ja nicht darum, dass man verurteilt wird. Aber er wird uns genauso mit den anderen vor sich stellen, wenn er Gericht hält. Aber wird uns rausrufen und sie nicht. Und jeder wird es sehen. Das war einer, der hat aus Jesu Gnade gelebt. Und der hat dann auch so gelebt, wie es ihm gefallen hat. Und er wird deinen ganzen Körper verwandeln, sodass du nie wieder sündigen wirst. Warum? Hier heißt es, indem wir die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus anschauen. Ja, das ist hier eins. Also Jesus wird hier als großer Gott und als Retter bezeichnet vom Griechischen her. Deswegen wird er das tun, weil er es kann. Weil er ein großer Gott und ein Retter ist. Er hat die Macht dazu. Und da will ich euch ein paar Verse vorlesen aus 1. Korinther 15, wo uns das beschrieben wird, wie wird es sein, wenn er erscheint und uns zu sich nimmt und verwandelt. In 1. Korinther 15, ich will ab Vers 49 lesen, bis zum Ende von dem Kapitel. Da nimmt unser Paulus in diese glückselige Hoffnung mit hinein, was das für einen Unterschied machen wird. 1. Korinther 15, ab 49. So wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also jetzt noch im Irdischen, in der Schwachheit, so werden wir auch das Himmlische, das Bild Jesu werden wir tragen. Dies sage ich aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Aber siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche, ja, unser Körper, dieses Vergängliche, das nicht das Himmelreich erben kann, dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Aber dann wird es alles nicht mehr sein. Und dann können wir sagen, Tod, du hast keinen Sieg. Es ist verschlungen. Deswegen sagt er in Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, daher, weil ihr wisst, ihr werdet verwandelt werden, Unvergänglichkeit anziehen, etwas, das nicht mehr sündigt. Und es wird passieren in Herrlichkeit. Daher seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreichend dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Es ist nicht vergeblich, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es ist nicht vergeblich. Er wird mit seinem Lohn kommen. Und deswegen sagt er hier im Titusbrief, indem ihr die glückselige Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gottes erwartet, indem ihr euch danach sehnt, indem ihr daran Freude habt und darauf ausgerichtet seid. Das ist Advent, dieses Denken zu haben. Mein Herr wird wiederkommen. Und deswegen will ich so leben, wie es ihm gefällt. Weil er ist der Herr der Herren und der das letzte Urteil spricht. Das ist Advent. Hab diese Gesinnung, dieses Denken, sagt er hier. Nur so kannst du gottesfürchtig leben. Anders kannst du es nicht. Aber so kannst du es. Dadurch will Gott dich befähigen. Und jetzt in den letzten beiden Versen sagt er noch, wozu? Wozu sollen wir so leben? Nämlich zur Ehre Gottes. Der, also Jesus Christus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Hier der Vers 14 gibt uns nach dem Beispiel eines gottesfürchtigen Lebens und dem Warum als Motivation und dem Wie als eine Hilfe, gibt uns jetzt den Grund an, warum Gott es so haben will. Nämlich, er will ein Volk, ein Eigentumsvolk, das ihm gehört, das eifrig sei in guten Werken. Nachdem Gott am Anfang der Bibel der ganzen Menschheit den Stempel total verdorben gibt. Ja, alle von ihm abgewichen. Keiner ihn suchte. Da hat er sich selbst auf die Suche gemacht. Und wollte Menschen retten und hat Menschen gerettet. Um diese total verdorbenen Menschen dazu zu bringen, ihn zu lieben, aus ganzem Herzen und ihm zu gehorchen und sein Eigentumsvolk zu sein, ihm zu gehören, sein spezielles Eigentum. Warum will er das? Warum hat er das gemacht? Zum Lob und Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Ja, diese Gnade, die wir gelesen haben, die erschienen ist, die sollen wir loben und preisen als sein Volk. Er will, dass wir ihn durch diese Gnade verherrlichen. Und das geschieht unter anderem, sagt uns hier der Text, durch gute Werke, durch unser Leben geschieht das Ganze. Sodass auch andere ihn darin sehen. So soll Gottes Volk sein, eifrig da drin. Und in diesem Grund, warum wir also so leben, dass Gott geehrt wird, da liegt auch noch eine weitere Motivation neben der Wiederkunft. Nämlich das Kreuz Jesu. Da sagt er, er hat sich selbst für uns gegeben. Für uns. Ja, für abscheuliche Sünder. Stellt euch das vor, für uns. Und nicht irgendjemand, sondern er. Er für uns. Einen größeren Gegensatz gibt es nicht. Für uns. Für, hat er sich selbst, der ewige Gott, mehr geht nicht, mehr, er hat alles für uns gegeben. Warum? Dass er uns loskaufte oder befreite von der Sünde, von der Gesetzlosigkeit. Das will er bei uns weg haben. Dafür ist er ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden und ist der Herr, um das zu tun, dass die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit, die Sünde bei uns weggenommen wird. Christus, da bist du eine neue Kreatur. Er hat was Neues gemacht. Die Sünde herrscht nicht mehr über dich. Die ist noch da, aber die herrscht nicht mehr über dich. Deswegen kannst du sie verleugnen. Und deswegen reinigt er dich jetzt auch, damit er selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Er will dich reinigen, dich heiligen. Warum? Weil der Vater hat ihm ein Volk gegeben. Und dieses Volk wird eifrig sein in guten Werken. Und deswegen heißt es in Vers 15, sagt Paulus nochmal so zu dem Titus, dies rede, ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Das sind wichtige Dinge für einen Christen. Da muss man drauf bestehen. Alles andere hat in der Gemeinde Jesu nichts verloren. Diese Dinge sind da bei uns. Ja, wir müssen jetzt nicht ein tolles, heuchlerisches Bild aufbauen. Oh, okay, bei mir ist sowas nie. Bei mir ist immer perfekt. Nein, und das geht's nicht. Aber sich dann gegenseitig helfen. Sagen, ja, bei mir ist es da. Hilf mir bitte, sich gegenseitig dafür einander zu beten, aufmerksam zu machen. Hey, deswegen jetzt nicht heuchlerisch werden. Aber helfen, diese Dinge zu verleugnen, weil sie keinen Platz in der Gemeinde Jesu haben. Weil Gott ist einer, der für seine Ehre eifert. Und wenn er will, dass sein Volk so ist, dann macht er es so. Und dann gehören die dazu, bei denen es so ist. Wenn wir also diesen Text für uns zusammenfassen, was heißt es? Deswegen, weil Christus alles für dich vorbereitet hat und dich durch seine Gnade zu sich gezogen hat und auch jetzt noch durch seine Gnade an dir wirkt, dich unterweist. Deswegen lebe gottesfürchtig, gottgefällig. Als alter oder als junger Mann, als alte oder als junge Frau, im Beruf oder egal wo, er soll verherrlicht werden. Wie? Wie geht es? Indem du auf den Herrn Jesus am Kreuz schaust, was er da für dich getan hat, wo er alles für dich vollbracht hat, und indem du auf Jesus in Herrlichkeit schaust und wie er wiederkommt und alles vollenden wird und dich auf ewig verherrlichen wird, indem du auch darauf schaust, wo er als König der Könige wiederkommt. Und deswegen, aus diesem Grund, investier mehr Zeit in die ewigen Dinge als hier in diese vergänglichen. Wir müssen genügend tun, weil wir eben hier im vergänglichen leben, Dinge, die notwendig sind. Aber wir tun auch so viele, die absolut nicht notwendig sind. Investier mehr Zeit in diese ewigen Dinge. Das wird sich lohnen. Und das wird eine gute Rendite geben. Alles andere nicht. Und alles andere wird vergehen, wenn er wiederkommt. Aber die ewigen Dinge nicht. Deswegen lebt danach. Ich bete noch. Vater, schenk uns bitte diese adventliche Einstellung. Ja, dass wir uns in Gedanken unseren Herrn Jesus immer wieder vor Augen stellen, wie er wiederkommt und wie er auch zum ersten Mal kam, um für uns zu sterben. Hilf bitte, Herr, uns in unserer Schwachheit. Aber danke dir auch für diese Gnade, die erschienen ist. Danke dir, Herr. Wir wollen dir zur Ehre leben. Danke für deine Hilfe dabei. Amen.